Die Markomannen und mit ihnen noch eine Menge anderer germanischer Gruppierungen sind also, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, besiegt, die Donaugrenze ist wieder unter Kontrolle gebracht und die Provinzen Noricum, Pannonien und Rätien sind einigermaßen romanisiert. Und Marco Aurel sitzt in Bronze gegossen auf seinem Pferd auf der Piazza del Campidoglio in Rom. Und selbst das haben sie ihm vermiest und in 1997 auf eine Replik gesetzt, das Original ins Museum verfrachtet. Jedenfalls ist er seit dem Jahr 180 tot. Servus, hallo und herzlich willkommen aus Wien. Ihr hört meine Geschichte Österreichs, den Podcast, in dem wir der Frage nachgehen, wie Österreich zu dem wurde, was es heute ist. Ich bin der Wolfgang, staatlich geprüfter Fremdenführer und Geschichte-Freak. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß, wenn wir im Eilzugstempo durch das Jahrhundert der Soldatenkaiser manövrieren. Ein Jahrhundert, in dem eine Katastrophe die andere jagt. Ein Jahrhundert, das an Absurdität kaum zu übertreffen ist. Folge 3: Soldaten werden Kaiser, das Reich an der Kipp. Marc Aurel hätte sich das mit Sicherheit anders vorgestellt, aber Commodus, sein Sohn, geht einen völlig anderen Weg. Er will schlicht und ergreifend seine Ruhe haben, will den Donau-Limes weiter konsolidieren. Im Jahr 180 schließt er Frieden mit den Germanen zu Bedingungen, die viele in Rom für zu milde hielten. Aber Commodus beendet den Krieg und zieht triumphal nach Rom ein. Und damit gibt er den Ton für seine Herrschaft vor. Immerhin aber schickt er die Legio Duo Italica nach Lauriacum, also dem heutigen Enns, baut dieses zu einem Militärlager aus, was für Noricum von zentraler Bedeutung werden sollte. Somit haben wir in Pannonien und Noricum vier große Militärlager an der Donau, Carnuntum, Vindobona, Aquincum, das heutige Budapest, und Lauriacum. Schließlich erledigt Commodus noch einen Feldzug gegen die Buren in Dakien, die Expeditio Burica, auch als dritter Markomannenkrieg bekannt, um sich danach als Germanicus Maximus feiern zu lassen. Na gut, Ende 192 stirbt dann auch dieser Commodus, er wird ermordet, die Zeit der sogenannten guten Kaiser ist vorüber und das Reich gerät ins Chaos des Jahres der fünf Kaiser. Alle möglichen Kaiser zur selben Zeit, ein Hin und Her, einige werden umgebracht. Am Ende setzt sich Septimius Severus im April 193 durch, gestützt vor allem auf die Donauarmeen in Carnuntum, wo er als Statthalter von Pannonia Superior amtierte. Und das zeigt auch schon, wie wahnsinnig wichtig die Provinzen Noricum und Pannonien jetzt nicht nur militärisch, sondern auch für die gesamte Reichspolitik geworden sind. Kaiser werden nicht mehr in Rom gemacht, sondern 1000 Kilometer und mehr entfernt im Norden des Reiches. Genau genommen beginnt hier die schrittweise Entmachtung Roms. Septimius Severus gilt als der Begründer der Severa-Dynastie und das hat auch massive Auswirkungen auf das gesamte Reich. Zum einen ist das seine Frau Julia Domna. Die kommt aus Emesa in Syrien, aus einer Priesterfamilie des Sonnengottes Elagabal und bringt eine völlig neue Kultur, neue kulturelle Impulse ins Reich. Es kommt zu einem Cultural Shift, weg von der typisch weströmischen Kultur, eine erste Entwertung der italienischen Elite also, hin zu mehr Orientierung nach Osten. Zunächst einmal kulturell. Der Sohn des Severus ist einer, dessen Name durchaus bekannt ist. Das ist Caracalla. Und unter Caracalla erfährt das Reich die größte rechtliche Veränderung in der Geschichte. Die Constitutio Antoniniana aus dem Jahr 212. Und was bedeutet das jetzt? Der größte Punkt ist, dass mit einem Schlag fast alle freien Bewohner des Reiches das römische Bürgerrecht erhalten. Für viele war das zunächst einmal eine Ehre, gleichgestellt zu sein. Praktisch bedeutet das aber neue Steuerpflichten. Rom braucht Geld. Und je mehr Menschen offiziell Bürger werden, desto breiter wird die Basis für direkte Abgaben. Erbschaftssteuern und Steuern für Freilassungen werden auf die gesamte Bevölkerung ausgedehnt und erhöht. Für die Provinzbewohner in Noricum und Pannonien bedeutet das, dass sie nicht mehr nur Untertanen waren, sondern Teil der römischen Bürgergemeinschaft. Allerdings mit allen finanziellen Konsequenzen. Da haben wir jetzt einiges, was an Veränderungen auf uns zukommt, vor allem was das Bürgerrecht betrifft. Diese ursprünglichen Peregrini, also freie Provinzbewohner ohne Bürgerrecht, werden zu Cives Romani mit vollem Rechtsstatut. Eherecht, Eigentumsrecht, politische Rechte. Besonders wichtig ist das eben für unsere Provinzen, weil der überwiegende Teil der Bewohner im Peregrini waren. Auch im Militär verändert sich einiges. Schon Septimius Severus hatte den Soldaten erlaubt, offiziell zu heiraten. Caracalla bestätigt das und weitet es zusätzlich aus. Das brachte Stabilität in die Legionen, brachte Stabilität für die Legionäre, die nicht länger ihre Familien heimlich führen mussten. Ein massiver Prestigegewinn für Soldaten. Eine weitere Veränderung: Soldatenfamilien prägen das Stadtbild. Die Garnisonen werden erweitert, die Städte beginnen zu wachsen. Urbanisierung auch in den Provinzen. Gleichzeitig wächst damit die Zahl der Menschen, die Ansprüche stellen. Frauen, Kinder, Veteranen, alle erwarten Versorgung und Schutz. Finanziell nicht leicht zu stemmen. Veteranen erhielten wie bisher Landzuweisungen, sogenannte Assignationes. Zunächst einmal stieg natürlich die Zahl dieser Landzuweisungen. Auch die Art, wie diese Länder zugewiesen wurden, veränderte sich. Nicht nur vereinzelt irgendwo im Reich, sondern ganze Landstriche wurden den Soldaten zur Verfügung gestellt. Das bedeutete, dass Gemeinden ganze Teile aufgeben mussten und mit einem Schlag die Bevölkerungszahl massiv in die Höhe schoss. Und zusätzlich lauter Fremde, die in den Städten wohnten. Etwas, was auch damals nicht immer auf Zustimmung stieß. Und es gab dann schließlich auch Siedlungen, die faktisch ausschließlich aus Veteranen bestanden, sogenannte Veteranenkolonien. In Carnuntum entstanden große Veteranensiedlungen. Oder etwa auch in Savaria, dem heutigen Sombardei. Das trug natürlich massiv zur weiteren Romanisierung bei. Die zweite Welle der Romanisierung. Weil diese Soldaten, diese Veteranen, natürlich auch Provinzialinnen heirateten und Kultur und Sprache mitbrachten. Die Veränderungen im Militär und Bürgerrecht hatten natürlich auch für das Reich selbst Konsequenzen, die vor allem in einem massiven Bürokratieschub bestanden. Das wiederum führt dazu, dass weitere, in diesem Fall Beamte, in die Donauprovinzen verbracht werden. Oder aber es werden hiesige Bewohner ausgebildet. In Latein. Bei der Neugestaltung des Steuer- und Militärrechts wirkten zwei Juristen maßgebend mit. Papinian und Ulpian. Papinian war ein Zeitgenosse Caracallas und wurde zum Praefectus Praetorio ernannt. Das ist der höchste Beamte im Reich und ein enger Vertrauter des Kaisers. Papinian gilt als einer der größten römischen Rechtsgelehrten überhaupt. Allerdings verweigerte er Caracalla die Rechtfertigung für den Brudermord an Geta und bezahlte mit seinem Leben dafür. Ja, nicht gut Kirschen essen mit dem Caracalla. Ulpian, sein Nachfolger, legte systematisch Prinzipien nieder, die bis ins Mittelalter und darüber hinaus nachwirkten. Er definierte Gerechtigkeit als den beständigen Willen, jedem das Seine zu geben und fasste das Recht in drei einfache, aber mächtige Grundsätze. Ehrenhaft leben, den anderen nicht schädigen und jedem sein Recht zukommen lassen. Erlaubt mir einen kurzen Einschub zu jedem das Seine. Mir ist natürlich bewusst, dass diese Sentenz von den Nationalsozialisten am Haupttor des Konzentrationslagers Buchenwald angebracht wurde und damit für immer desavouiert ist. Allerdings, Platon schreibt schon darüber, Cicero ebenso. Und die Einbettung in ein juristisches Gefüge erfolgt eben durch Ulpian mit dem exakten Zitat: Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi. Das bekannte suum cuique, jedem das Seine, stammt also daher. Und im Prinzip ist es ja ein jus suum cuique, also jedem sein Recht. Es wurde aber halt von den Nazis pervertiert zur Legitimation der Verfolgung von Juden, Homosexuellen, Roma und Sinti und allen, die nicht in den Mindset der Nazis gepasst haben. Na, unter Ulpian erfolgte die klare Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht. Also das, was den Staat betrifft und das, was den Einzelnen betrifft. Besonders bemerkenswert ist aber ein anderer Satz, der in einer Militärprovinz wie etwa Noricum oder Pannonien eine erstaunliche Wirkungsgeschichte haben sollte, da die Auswirkungen unmittelbar sichtbar wurden. Der Satz lautet: Nach dem Naturrecht sind alle Menschen gleich. Natürlich galt das damals nicht praktisch. Ja, Sklaven blieben Sklaven, jedem das Seine, jedem sein Recht geben, eben. Aber die Formulierung blieb stehen, wurde dann im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian in den Corpus Juris Civilis aufgenommen und im Mittelalter wiederentdeckt. In der Spätscholastik dann greifen Theologen der Schule von Salamanca genau diesen Satz wieder auf, um gegen die Entrechtung der indigenen Bevölkerung in Amerika zu argumentieren. Die Spanier und Portugiesen mochten zwar Gold und Land wollen, aber Gelehrte wie Francisco de Vitoria oder Domingo de Soto hielten ihnen entgegen, dass eben nach dem Naturrecht alle Menschen gleich seien. Wie könnt ihr es wagen? Wurde zum stehenden Satz der Spätscholastiker. Wie könnt ihr es wagen, Menschen als Affen zu bezeichnen und wie Affen zu behandeln? Mit anderen Worten, ein römischer Jurist des 3. Jahrhunderts wurde im 16. Jahrhundert zum Kronzeugen gegen Kolonialwillkür, zum Paten des Völkerrechts. Papinian und Ulpian sorgten also dafür, dass Recht einheitlich durchgesetzt wurde, auch in den Provinzen. Das heißt, weniger Willkür, aber auch mehr Bürokratie. Die Verwaltung wurde dichter und damit komplexer. Die daraus resultierende Überforderung des Apparats war absehbar. Das Steuerwesen wurde straffer, die militärische Organisation klarer geregelt. Allerdings wurde durch die Militarisierung der Gesellschaft auch die Abhängigkeit vom Heer größer. Diese Entwicklung setzte sich unter den folgenden Severern fort. Elagabalus brachte zwar als Kaiser den Kult seines Gottes Elagabal nach Rom, errichtete ihm einen Tempel auf dem Palatin und zwang die Römer, seine syrische Gottheit zu verehren, ein religiöses Experiment, das auf massiven Widerstand stieß, für die Donau spielte er kaum eine Rolle. Mit Severus Alexander jedoch, dem letzten Vertreter der Dynastie, rückte die Grenze wieder ins Zentrum. Er kämpfte gegen germanische Gruppen am Rhein, versuchte mit Diplomatie Zeit zu gewinnen, aber am Ende scheiterte er. Ab 235 wird es wieder turbulent, und zwar im gesamten Römischen Reich. Und wir machen einen kurzen Abstecher zum Ausgangspunkt dieser Epoche so tiefgreifender Instabilität, nach Mogontiacum, dem heutigen Mainz in Deutschland. Die Alemannen hatten den Rhein überschritten und des Kaisers Anwesenheit wurde verlangt, vor allem von den Soldaten der Legio Duodecim Primigenia, die dort stationiert war. Severus Alexander wollte keinen Krieg, er wollte mit den Alemannen verhandeln, was bei den Soldaten gar nicht gut ankam. Sie riefen Verrat, vor allem Verrat an der militärischen Ehre, und ganz ehrenhaft haben sie den Severus Alexander einfach umgebracht. Diese Severus-Dynastie, die mehr als 40 Jahre an der Macht war und eben diese Macht darauf aufbaute, das Heer zu stärken, den Soldaten mehr Rechte zuzugestehen, die Garnisonen zu erweitern, diese Severa-Dynastie wird eben von diesen Soldaten zu Fall gebracht. Und mit Severus Alexander endet nicht nur die Dynastie, sondern auch eine Epoche relativer Stabilität. Die Donauprovinzen hatten in diesen Jahrzehnten eine doppelte Rolle gespielt. Sie waren Aufmarschgebiet für Kriege gegen die Germanen und zugleich Labor für Reformen, die das gesamte Reich betrafen. Im Steuerrecht, im Militär, in der Verteilung von Land. Hier zeigte sich deutlich, wie schwer es für Rom geworden war, gleichzeitig ein Weltreich und eine funktionierende Gesellschaft zu sein. Jedenfalls markieren die Ereignisse in Mainz den Beginn der Ära der Soldatenkaiser, die in anderen Worten auch als die Krise des dritten Jahrhunderts bezeichnet wird. Begriffe natürlich, die retrospektive Konstrukte darstellen und sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wirklich etabliert haben. Gaius Julius Verus Maximinus Trax. Kurz Maximinus Trax, sehr wahrscheinlich ein aus Dakien stammender Heerführer, wird am 18. März 235 von seinen Soldaten zum Kaiser ausgerufen. Soldaten werden also zu Kaisermördern und Momente später zu Kaisermachern. Ein außergewöhnlicher, ein revolutionärer Vorgang. Maximinus Trax entstammt nicht etwa einer Familia Nobilis, er ist kein Patrizier, er ist Soldat. Befehlshaber zwar, aber ein Soldat. Ein Affront gegenüber den Senatoren in Rom, die ohnehin erst davon erfahren, was alles schon erledigt ist. Und er, Maximinus Trax, regiert mit ausnehmender Brutalität. Nach außen gegenüber den Germanen, aber auch nach innen. Während der folgenden 50 Jahre sollte es immerhin 26, je nach Zählart auch 35, Kaiser geben. Von zwei dieser 26 Kaiser ist mit Sicherheit geklärt, dass sie eines natürlichen Todes starben. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, sind das ein bisschen weniger als 8%. Krise scheint er fast ein bisschen untertrieben. Wie dem auch sei, schon 238 war eben diese Krise in vollem Gang. Gegen Maximinus Trax erhob sich eine Revolte in der Provinz Afrika. Das entspricht der Gegend am Mittelmeer, die die heutigen östlichen Maghreb-Staaten umfasst. Also, stellen wir uns das Jahr 238 nach Christus ein bisschen genauer vor. Rom ist in Unruhe. Die Provinzen ebenfalls. Und ausgerechnet in Afrika, der Kornkammer des Reiches, beginnt die Revolte, die das Fass zum Überlaufen bringt. Maximinus Trax, seit 235 an der Macht, war der erste Herrscher, der nicht aus dem Senat, sondern aus den Reihen des Heeres stammte. Ein einfacher Soldat, ein barbarischer Emporkömmling, wie ihn die senatorische Elite verächtlich nannte. Ein Soldatenkaiser. Herodian, einer der wichtigsten Zeitzeugen, beschreibt ihn als, Zitat, ein Mann von ungeheurer Körpergröße, von barbarischer Herkunft, kaum fähig, die Sprache der Römer zu sprechen. Nicht nur ungebildet, sondern seine Unwissenheit war von übermäßiger Rohheit und Wildheit geprägt. Genau das machte ihn für die alten Familien Roms so unerträglich. Er war eben keiner von ihnen. Und schlimmer noch, er regierte, als bräuchte er sie nicht. Maximinus entmachtete die senatorische Oberschicht, ließ sie bei wichtigen Entscheidungen außen vor und belastete sie zusätzlich mit Sondersteuern. Besonders die reichen Provinzen in Afrika wurden geschröpft. Dort lebte eine ausnehmend selbstbewusste Aristokratie von Großgrundbesitzern, die sich traditionell als Stütze Roms verstand. Doch nun fühlte sich dieser Adel nicht mehr geehrt, sondern gedemütigt. Warum? Maximinus brauchte Geld. Viel Geld. Seine Macht ruhte einzig auf der Loyalität des Heeres. Und Loyalität kostet. Donative, Sonderzahlungen, Schenkungen an die Truppen mussten regelmäßig fließen. Das ganze System, wenn man es so nennen will, ist an sich ein ziemlich riskantes. Die Motivation für die Soldaten, sich eines Kaisers zu entledigen, einen neuen auszurufen und dafür kräftig zu kassieren, ist gewaltig. Das weiß natürlich auch der Kaiser und so versucht er, die Soldaten möglichst lange bei Laune zu halten und seine Ermordung möglichst lange hinauszuzögern. Dafür schraubt er die Abgaben immer weiter in die Höhe. Gerade Afrika traf das hart. Die Provinz lieferte gewaltige Mengen Getreide nach Rom. Und schon in normalen Zeiten war das eine wirtschaftliche Belastung. Nun aber kamen Sondersteuern, Zwangsabgaben und Konfiskationen hinzu. Herodian berichtet, dass die Steuerexekutoren des Kaisers in Afrika mit brutaler Härte vorgingen. Wer nicht zahlen konnte, wurde enteignet, Güter wurden beschlagnahmt, Städte ausgepresst. Man kann sich vorstellen, wie das bei den Großgrundbesitzern und den Stadteliten in Karthago ankam. Und all das fiel in eine Zeit, in der das Römische Reich ohnehin kriselte. Münzen wurden abgewertet, Inflation und Teuerung grassierten. In Afrika hieß das, die Reichen sahen ihre Ländereien ausgeplündert, die Städte ihre Ressourcen geschwächt und gleichzeitig drohte auch die Versorgung Roms zu kippen, wenn die Kornabgaben nicht mehr funktionierten. In dieser explosiven Situation trat eine Schlüsselfigur auf die Bühne, Gordianus, Prokonsul von Afrika. Ein Mann über 80 Jahre alt, hoch angesehen, unermesslich reich und das Wichtigste, er war Senator. Für die lokale Elite war er das perfekte Gegenbild zum Barbaren Maximinus. Ein würdiger Römer, ein Vertreter der alten Ordnung, den man den eigenen Kreisen und dem Senat in Rom präsentieren konnte. Gordian wollte zuerst gar nicht, er war alt, nicht kriegslustig, eher ein kultivierter Mann, der mehr an Literatur als an Schlachten interessiert war. Doch der Druck war groß und schließlich ließ er sich überzeugen. Im Frühjahr 238 riefen ihn die Afrikaner in Karthago zum Kaiser aus. Gleichzeitig erhoben sie auch seinen Sohn Gordian II. Zum Mitkaiser. Das war nicht nur eine symbolische Geste, sondern ein politisches Signal. Maximinus Thrax hatte durchaus auch seine Fanbase. Einer seiner treuesten Anhänger, vielleicht war er auch nur ein begnadeter Opportunist, war der Statthalter von Numidien, etwa der heutige östliche Teil Algeriens, mit dem Namen Capellianus, ein alter Rivale der Gordiani. Jetzt witterte er seine Chance. Er ruft die Legio Tres Augusta zusammen, die einzig reguläre Legion in Nordafrika, und marschiert auf Karthago. Für die Stadt eine Katastrophe. Denn eines haben die Karthager zu diesem Zeitpunkt nicht, eine eigene Legion. Gordian I., der alte Mann, bleibt, obwohl sicher erfahrener, in der Hauptstadt, vielleicht mit einem Buch in der Hand, bei einem Glas Wein und ein paar Oliven. Sein Sohn Gordian II. Improvisiert hastig ein Heer aus Miliztruppen und Freiwilligen, doch er ist unerfahren und hat keinerlei militärische Ausbildung. Die Schlacht von Karthago endet dementsprechend verheerend. Das zusammengewürfelte Aufgebot wird von den kampferprobten Legionären des Capellianus zerschlagen. Gordian II. Fällt im Kampf. Sein Vater Gordian I. ist darob derart verzweifelt, dass er sich das Leben nimmt. So, das bedeutet also, dass wir nach dem Tod der beiden Gordiani wieder nur einen Kaiser haben, und zwar ist das Maximinus Thrax. Die Senatoren in Rom, Die hatten sich aber irgendwie gegen diesen Maximinus Thrax eingeschossen und ließen sich nicht so leicht unterkriegen. Im Jahr 238 noch, also im April, ernennen sie gleich zwei Senatoren zu Kaisern. Die beiden Kaiser heißen Pupienus und Balbinus. Beide stammen aus senatorischen Familien. Aber sie waren ungleiche Partner. Sehr ungleich. Pupienus galt als erfahren, militärisch hart und streng. Er hatte immerhin als Stadtpräfekt von Rom für Ordnung zu sorgen und tat dies mit eiserner Hand. Balbinus hingegen wurde als kultivierter, fast weicher Mann beschrieben, der der Literatur und der Künste frönte. So zumindest berichtet es Herodian. Eines allerdings hatten sie gemein. Und zwar konnten weder das Volk noch die Garde die beiden wirklich leihen. Die einen hätten lieber einen der Guardiani gesehen, die in Afrika ja so wenig erfolgreich den Aufstand geprobt hatten. Die anderen sahen die Gefahr in den ständigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden und der Tatsache, dass sie einfach keine sinnvollen Entscheidungen treffen konnten. Und die Senatoren reagierten. Sie ernannten den damals 13-jährigen Gordian den dritten zum Junior-Kaiser. Jetzt haben wir also vier. Die beiden wirklichen Kaiser, also Pupienus und Balbinus, die regieren nicht wirklich lang. Im Jahr 238, noch im April, werden die beiden von der Prätorianergarde schlicht und ergreifend ermordet. Und zwar, weil sie sich wieder mal nicht einigen konnten und wieder mal gestritten hatten. Die Prätorianer hatten ganz offensichtlich genug davon. Eines allerdings gelang dem Pupienus noch, und zwar konnte er Maximinus Thrax militärisch loswerden. Der hatte 238 im April versucht, Aquileia einzunehmen, ist aber daran gescheitert, konnte die Stadt nur belagern und seine Soldaten nahmen ihm das krumm, weil ihnen dadurch schließlich auch die Möglichkeit zu plündern genommen wurde. Und dann brachen Hunger aus und Seuchen und die haben ihn dann kurzerhand, ihr dürft raten, erschlagen. Und wen haben wir jetzt? Einen Kaiser, 13 Jahre alt, mit dem Namen Gordianus III. So, wenn wir schnell nachrechnen, sind das 6 Kaiser in einem Jahr. Nicht schlecht. Und deswegen nennt man es auch das 6-Kaiserjahr 238. Dieser Gordian III. Bringt jetzt tatsächlich etwas zustande, was man im 3. Jahrhundert nicht für möglich halten sollte. Er bleibt 6 Jahre an der Macht. Wenn wir den Blick von Rom wieder nach Norden richten, stellt sich die Frage, was bedeutet die Herrschaft des jungen Gordian III. Eigentlich für unsere Provinzen an der Donau? Man könnte ja erwarten, dass in einer Zeit, die wir als Krisenjahrhundert kennen, jeder Herrschaftswechsel auch im Donauraum sofort Unruhe auslöst. Das Gegenteil ist der Fall. Niemand sitzt zu Hause und sagt sich, na geh, schon wieder neuer Kaiser. Nein, den Leuten ist es relativ egal. Gordian III. Allerdings überrascht auch. Denn unter ihm kehrt tatsächlich so etwas wie Normalität ein. Und warum? Erinnern wir uns. Unter Maximinus Thrax war es an der Donau noch zu germanischen und sarmatischen Angriffen gekommen. Die Grenze war gefährdet, die Provinzen hatten zu leiden. Doch als Gordian Kaiser wurde, verlagert sich der Fokus der Politik. Die großen Probleme sah man nicht mehr am Rhein oder an der Donau, sondern im Osten, bei den Persern. Und so erlebten Noricum und Pannonien eine Art Atempause. Diese Ruhe ist nicht nur Theorie. Wir können sie auch in den archäologischen Zeugnissen erkennen. In den pannonischen Städten Carnuntum, Aquincum und Savaria setzt in dieser Zeit wieder eine rege Bautätigkeit ein. Man baut nur dann, wenn man sich sicher fühlt, wenn man Ressourcen frei hat und wenn die Bevölkerung daran glaubt, dass diese Strukturen Bestand haben. Aus Carnuntum haben wir eine Inschrift, die direkt auf Gordian verweist. Ein Altar mit der Widmung Pro Salute Augusti Gordiani. Für das Wohl des Augustus Gordianus. Genau solche Widmungen finden wir in Brigetio, dem heutigen Komarom, in Ungarn. Das bedeutet, der junge Kaiser, obwohl fast noch ein Kind, wurde auch in unseren Provinzen offiziell verehrt. Loyalität der Städte und des Militärs war also da und auch das Geldwesen spiegelt dieses Bild wider. Münzfunde des Guardian des Dritten tauchen in Noricum und Pannonien regelmäßig auf. Die Münzen tragen typische Motive dieser Zeit, die Siegesgöttin Victoria oder die Personifikation der Felicitas Temporum, also des Glücks und der Glückseligkeit der Zeiten. Man spürt die Botschaft. Seht her, der Kaiser ist zwar ein Kind, unter ihm aber herrschen Sieg, Stabilität und Glück. Ich meine, natürlich wissen wir heute, dass das mehr Wunschdenken war, aber für die Menschen an der Donau, die diese Münzen in der Hand hielten oder die Inschriften in ihren Städten sahen, war das ein wichtiges Zeichen. Es geht weiter, das Reich funktioniert und wir gehören dazu. Damit können wir für unsere Provinzen festhalten. Unter Gordian dem Dritten gab es keine großen Feldzüge, keine Katastrophen, keine dramatischen Umschwünge. Stattdessen erleben Noricum und Pannonien für ein paar Jahre so etwas wie eine Verschnaufpause. Eine Phase, in der man wieder bauen konnte, in der man Altäre aufstellte, in der man Münzen mit Siegesbotschaften prägte und vielleicht sogar glaubte, dass die große Krise des Reiches zu bewältigen sei, vielleicht sogar schon bewältigt ist. Ein Zeitfenster der Stabilität inmitten eines Jahrhunderts, das ansonsten von ständigen Kriegen, Usurpationen und Kaiserwechseln geprägt war. Gordian stirbt dann im Jahr 244 in einem Lager am Euphrat während eines Persienfeldzugs gegen die Sassaniden. Über die Todesumstände gibt es verschiedene widersprüchliche Berichte. Die Quellen sind sich da nicht einig. Die einen reden davon, dass er im Feld gestorben sei, andere, die meinen ganz einfach, dass Philippus Arabs, der dann sein Nachfolger werden sollte, ihn schlicht und ergreifend ermorden hat lassen. Jedenfalls erhielt dieser Gordian der Dritte ein Ehrenbegräbnis, selbst Philippus Arabs ließ ihn als Divus Gordianus verehren, also als vergöttlichten Gordian. Sehr wahrscheinlich, um seine Machtübernahme zu legitimieren. Mit Philippus Arabs sind wir also wieder bei den klassischen Soldatenkaisern angekommen. Durch seine Soldaten zum Kaiser geworden, eine klassische Acclamatio Militaris, ist er von provinzieller Herkunft aus dem heutigen Syrien mit militärischem Background. Ein Emporkömmling und dementsprechend ändert sich auch der Zugang zur Politik. Er ist verpflichtet, Donationes, also Sonderzahlungen an seine Soldaten zu entrichten, und wir kennen das ja schon. Das heißt also, diese kurze Phase der Stabilität unter Gordian dem Dritten ist vorbei. Das gilt nicht nur für den Norden, das gilt auch für den Osten. Arabs führt Krieg wieder gegen Schapur, den ersten, den Sassanidenherrscher. Philippus Arabs muss aber die Niederlage eingestehen oder zumindest kommt er aus der Pattsituation nur heraus, indem er Tribut leistet. Das verschlechtert zwar seine Position, verschlechtert auch die Finanzen im Reich, aber es gibt ja schließlich auch noch den Norden. Und im Jahr 245-46 fallen dann wieder mal die Karten und die Goten über die Donau ein. Vor allem in Moesien und in Dakien kommt es zu schweren Kämpfen. Moesien liegt südlich der Donau, im Norden des heutigen Serbien und Bulgarien. Dakien umfasst Siebenbürgen, die Walachei und den Banat. Archäologisch lassen sich die Gotenstürme um 245 relativ leicht fassbar machen. Etwa durch Münzklumpfunde mit Prägungen von Philippus Arabs, was darauf schließen lässt, dass vermehrt von ihm bezahlte Soldaten stationiert waren, wie etwa in Serbien oder ganz konkret in Carnuntum. Oder Kastellverstärkungen, immer noch zu sehen in Brigetio, dem heutigen Komárom, in Ungarn nördlich von Budapest. Mauerreste des Legionslagers und der Zivilstadt mit Ziegelsteinen zeigen Prägungen für Philippus Arabs. In Komárom sind die Reste zwar größtenteils überbaut, aber die wichtigsten Inschriften, etwa die Widmungen an Jupiter pro salute imperatoris Philippi, findet ihr im Museum von Komárom und im Ungarischen Nationalmuseum. Nun, in den nächsten 35 Jahren werden sich nicht weniger als 15 weitere Heerführer Kaiser nennen. Die meisten haben eigentlich kaum direkten Einfluss auf die Provinzen Rätien, Noricum und Pannonien. Die meisten haben eigentlich gar keinen Einfluss auf irgendwas. Allerdings finden zwei Ereignisse statt, die Indiz für die verheerenden Zustände sind. Denn ganz klar, mit Philippus Arabs beginnt eine Art Abwärtsspirale in jeglicher Hinsicht. Militärisch, wirtschaftlich und strukturell. 249 stirbt Philippus Arabs und es wird uns nicht überraschen, dass der Grund nicht ein natürlicher Tod war. Er stirbt in einer Schlacht bei Verona. Allerdings nicht, weil die Germanen es so weit geschafft hätten. Ein Donausenator mit dem Namen Decius war von seinen Truppen zum Kaiser ausgerufen worden. Philippus Arabs hört davon, marschiert mit seinem Heer nach Norden, um Decius abzufangen. Die beiden Heere treffen in Oberitalien aufeinander. In der Nähe von Verona kommt es laut Aurelius Victor nachzulesen in seinen De Caesaribus zur Entscheidungsschlacht. Philippus wird besiegt. Seine Truppen, treu wie sie sind, laufen zu Decius über und Philippus Arabs kommt ums Leben. Ob das während der Schlacht passiert ist oder ob er unmittelbar danach von seinen eigenen Soldaten ermordet wurde, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Auch die nächste Überraschung bleibt aus. Der Decius macht es nämlich nicht lange, stirbt oder fällt in der Schlacht von Abritus 251 gegen die Goten. Diese Schlacht bei Abritus im heutigen Nordosten Bulgariens trifft das römische Imperium ins Mark. Was ist passiert? Ab 249 gelingt es den Goten unter Knifa, von Osten her immer wieder die Reichsgrenze, die Donau also, zu überschreiten. Sie belagern Städte, brandschatzen, morden, tun, was halt Soldaten zu dieser Zeit und manchmal auch heute noch machen. Decius marschiert gen Osten, mit dem Ziel, den Goten eine vernichtende, endgültige Niederlage beizufügen und den Ruf des Heeres und des Kaisertums ein für allemal wiederherzustellen. Es ist ein sumpfiges Gebiet, nicht gerade ein Vorteil für römische Soldaten in ihren Rüstungen. Noch weniger gegen wendige Goten, die mittlerweile die Gegend kennen wie ihre Westentasche. Will man Zosimos, einem Historiker aus dem 5. Jahrhundert, folgen, ist es eine kurze, aber schmerzreiche Angelegenheit. Zitat: Da er sich also unvorsichtig in unbekanntes Gelände vorwagte, geriet er mit seinem Heer in das Moor. In diesem Nachteil verstrickt, wurden sie von den Geschossen der Barbaren so bedrängt, dass keiner von ihnen mit dem Leben entkam. Sehr lapidare Beschreibung einer Schlacht mit massiven Auswirkungen. Dass eine Schlacht verloren geht, war jetzt auch für die Römer keine neue Erfahrung. Aber dieser Verlust schickte eine Schockwelle nach Rom. Der Kaiser gefallen, gegen Barbaren auf Reichsboden. Die Reichsgrenze ganz offensichtlich undicht. Und das i-Tüpfelchen, nicht nur Decius fällt, sondern auch dessen Sohn Herennius Etruscus. Aber damit ist noch nicht Schluss. Der Nachfolger von Decius denkt gar nicht daran, gegen die Goten ins Feld zu ziehen. Die verschwinden einfach hinter die Donau und die Beute, die dürfen sie auch mitnehmen. So, liebe Leute, mit der Niederlage des Decius werden wir die heutige Folge beenden. Auch wir lassen die Goten in Ruhe, zumindest vorläufig. Wenig überraschend nämlich verlaufen die nächsten Jahre. Kaiser kommen und gehen. Von Soldaten auf den Thron gehievt, von Soldaten wieder letal runtergestoßen. Das ganze Hin und Her spielt sich an der Donau ab. Die Soldaten in unseren Provinzen scheinen eine besondere Vorliebe für Kaiserwechsel gehabt zu haben. Bis 253 Kaiser Valerian übrig bleibt und er sofort seinen Sohn Gallienus zum Mitkaiser macht. Einfluss auf die Entwicklung der Donauprovinzen hatten all diese Kaiser nicht. Und dann kam das Jahr 260. Wir werden das nächste Mal eine Reise quer durch das Römische Reich unternehmen, von Osroene im heutigen Südosten der Türkei nach Gallien. Dann werfen wir einen Blick nach Rätien und wir besuchen die Alamannen, die einmal schnell nach Oberitalien marschieren und ein paar tausend Gefangene machen. Wenn das dritte Jahrhundert als Krisenjahrhundert gilt, das Jahr 260 ist absoluter Krisenspitzenreiter. Ich freue mich aufs nächste Mal. Solltet ihr irgendwelche Anregungen haben oder Ideen, was ich besser machen könnte, dann lasst es mich wissen. Ich freue mich über konstruktive Kritik. Ich bin der Wolfgang. Ihr hört meine Geschichte Österreichs. Baba aus Wien. Bleibt gesund und seid lieb zueinander.